Heute geht's bei uns um Zensur in der Bundesrepublik Deutschland. Und bevor ihr jetzt denkt, ja, was denn jetzt schon wieder? Nee, wir nehmen euch mit in die Vergangenheit. Ja, damit herzlich willkommen beim Filmmagazin.
Herzlich willkommen.
Entschuldigt den reißerischen Einstieg.
Das war ganz schön krass. Ist das Filmmagazin jetzt zur Welt geworden? Sind wir jetzt Kulturkampfthemen?
Nein, machen wir nicht. Wir schauen eher in die Vergangenheit zurück heute. Haben dafür auch einen Gast eingeladen. Den haben wir jetzt schon vor ein paar Folgen angekündigt. Stellen wir euch gleich vor. Aber erstmal für all die, die zuschalten und noch nicht wissen, was das hier für ein Podcast ist. Wer sind wir?
Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas.
Und wir sind das Filmmagazin. Einmal in der Woche sprechen wir über Filme. Über dieses wunderbare Medium. Wer hätte es gedacht? Es soll aber weniger um aktuelle Themen gehen, wie ihr vielleicht auch schon jetzt am Einstieg gemerkt habt, auch wenn es einen aktuellen Bezug vielleicht gibt.
Es soll um aktuelle Themen gehen, aber nicht um aktuelle Filme.
Ja, so kann man das vielleicht sagen, genau. Wir wollen ein bisschen mal versuchen, pro Woche einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu wagen, uns mit Metathemen zu beschäftigen, wie entstehen Filme, was ist der gesellschaftliche Hintergrund, welche Kräfte wirken dort ein, so ein bisschen für alle Filmenthusiastinnen interessant. Deswegen, da soll es auch um diese Woche darum gehen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne Themen auch immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr euch mit irgendwelchen Filmphänomenen mal auseinandergesetzt habt und wir uns auch damit mal beschäftigen sollen, dann schreibt uns gerne auf Twitter, auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es auch Kontaktmöglichkeiten.
Kommentarfunktion zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja.
Ihr könnt aber auch einfach uns sagen, was ihr vielleicht zu einer Folge noch zu sagen habt. Wir hatten jetzt auf die vergangene Folge, da haben wir über Essen im Film gesprochen, auch ein sehr spannendes Thema. Haben wir auch viel Feedback bekommen mit noch anderen Ideen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Also wir können ja nicht in irgendwie einer Stunde über alle Filme, die was mit Essen zu tun haben, reden. Da haben uns Leute geschrieben, was ihnen noch eingefallen ist, auch eine gute Möglichkeit. Also kommt gerne auf uns zu einfach.
Genau.
Eine schöne Sache und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das durch das, da bin ich auf durch Zufall drauf gestoßen bei so einer Themenrecherche, ist sehr spannend, denn wenn man Filmzensur und Bundesrepublik Deutschland hört, dann denkt man erstmal, also zumindest ich denke dann, gibt's nicht, steht ja im Grundgesetz, Zensur findet nicht statt, muss man aber vielleicht ehrlich sein, hat dann doch mal stattgefunden, könnte man sagen. Und zwar in den 50ern und 60er Jahren. Aber da gibt es jemand Fachkundigeren als wir.
Genau, wir haben uns nämlich Dr. Andreas Kötzing eingeladen vom Hannah-Arendt-Institut der TU Dresden. Er ist Filmhistoriker. Den kennt vielleicht auch schon alte Hasen des Filmmagazins schon. Der war nämlich auch schon mal in einer deiner Folgen, kann man ja sozusagen, dabei, wo du über Ernst Thälmann erzählt hast, über sein Leben und über die zwei Filme, die DEFA damals über ihn gedreht
Monumentalfilme.
Hat. Monumentalfilme, kann man wirklich sagen. Deswegen hört euch die Folge auch sehr gerne nochmal an. Die ist auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber Andreas hat sich auch halt mit einer Epoche der BRD beschäftigt, wo Filmzensur tatsächlich Praxis war, in den 50er und 60er Jahren. Und wir haben da Andreas mal wirklich konkrete Fragen dazu gestellt, wie dieser da überhaupt entstanden ist.
Was es damit auf sich hat, hört ihr also jetzt in den nächsten gut, 40 Minuten. Viel Spaß damit und hallo Andreas Kötzing.
Hallo ihr zwei.
So, 66 Filme, die nicht veröffentlicht wurden, zumindest vorerst in den 50ern und 60ern und das in Deutschland. Und nicht, wie man es vielleicht am Anfang vermuten würde, in der BRD, in der DDR, sondern eben in der BRD. Hatte dich das eigentlich auch überrascht, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass auch in der BRD Filme aus dem Osten verboten worden sind?
Ja, das hat mich sehr überrascht. Ich habe zum ersten Mal von diesem interministeriellen Ausschuss für Ost-West-Filmfragen, so hieß ja dieses Gesamtkonstrukt, was da von Mitte der 50er bis so ungefähr 1966 aktiv war. Als ich angefangen habe, zu den Filmfestivals zu recherchieren, über die ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, Leipzig und Oberhausen im Kalten Krieg, und da sind mir tatsächlich Unterlagen aufgefallen in den Archiven, dass bestimmte Filme in Oberhausen von einem Ausschuss in Bonn nicht freigegeben wurden, die dort auf dem Festival nicht gezeigt werden konnten. Und da bin ich hellhörig geworden und fand es irgendwie sehr interessant, dass es dort offenbar Kontakte gab, dass das Festival also sozusagen auch Filme vorlegen musste in Bonn. Interessanterweise aber nur die Filme aus Osteuropa, speziell die aus der DDR und dann natürlich die aus den anderen osteuropäischen Ländern. Und das vor dem Hintergrund des Kalten Krieges machte mich irgendwie sehr neugierig. Und ich habe dann angefangen, genauer zu diesem Ausschuss zu recherchieren und habe gemerkt, es gibt sehr, sehr wenig Literatur, gab es zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich über den Ausschuss, nur so ein, zwei Arbeiten. Zeiten, in denen er näher erwähnt worden ist. Stefan Buchloh, ein Kollege, der mal über Zensur in der Ära Adenauer geforscht hat, war eigentlich der Erste, der mit den Akten gearbeitet hat. Und ich habe die dann auch gesichtet im Bundesarchiv in Koblenz. Da sind tatsächlich die Sitzungsprotokolle dieses Ausschusses überliefert. Und ja, bin dann eben tatsächlich ein bisschen neugierig geworden über die genaue Arbeit dieses Ausschusses. Was haben die eigentlich, mit vor welchem Hintergrund haben die sich mit Filmen aus Osteuropa beschäftigt? Was waren das auch für Leute, die da gearbeitet haben in diesem Ausschuss? Und habe mir dann natürlich vor allem auch die spannenden Fälle ein bisschen genauer angeschaut, weil man merkt relativ schnell, die haben sich vor allem natürlich für DEFA-Filme interessiert und dann vor allem auch für die Filme, die natürlich auch eine gewisse politische Brisanz hatten aus westdeutscher Perspektive.
Gab es da irgendein Ereignis, was diese Gründung des Ausschusses ausgelöst hat? Oder war das dann einfach so der Hintergrund des Kalten Krieges, Angst vor dem Kommunismus, dass man da irgendwie dann auch eingreifen wollte vor möglichen Einflüssen von außen?
Also ein ganz konkretes Ereignis gab es nicht, aber man muss dazu wissen, dass es eigentlich bis zur Gründung beider deutscher Staaten im Jahr 1949 noch einen relativ intensiven Filmaustausch zwischen den vier Besatzungszonen gab, der dann allerdings nach und nach sehr, sehr stark reglementiert worden ist, weil die entsprechenden Besatzungsmächte eben nicht mehr wollten, dass dort unkontrolliert Filme aus den jeweils anderen Machtbereich eingeführt werden. Und wir reden jetzt so über die Zäsur 1953-54, als dieser Ausschuss ins Leben gerufen wurde und man eben gemerkt hat dort in Bonn, dass es einer gewissen Kontrolle bedarf, um zu verhindern, dass westdeutsche Filmproduzenten eigenmächtig Filme importieren aus dem Osten und die dann zeigen in westdeutschen Kinos, in Filmclubs, die damals gerade erst gegründet worden sind, aber eben auch auf Festivals, die damals auch gerade sozusagen so ein bisschen in der Gründungsphase waren. Also es deckt sich tatsächlich so ein bisschen mit der Zeit, in der die großen Filmfestivals entstanden sind, die Berlinale, Mannheim als erste Kulturfilmwoche, dann in Oberhausen die Kurzfilmtage, so wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Und da wird eben auch der Ausschuss zum ersten Mal aktiv vor dem Hintergrund, dass man tatsächlich sagt, wir würden das gerne stärker kontrollieren, was da passiert. Und wir wollen eigentlich tatsächlich diese Vorführung von einer Genehmigung abhängig machen. Und so war dann auch das Prozedere, dass man ins Leben gerufen hat, Filme, die aus den osteuropäischen Ländern eingeführt werden sollten, inklusive der DDR, mussten diesem Ausschuss vorgelegt werden innerhalb eines definierten Zeitfensters. Also man sprach von ungefähr einer Woche. Das ist nachher noch ganz wichtig, wenn wir über die Frage sprechen, ist das eigentlich Zensur oder ist das keine Zensur? Also der so einen Film importieren wollte, musste die Kopie vorlegen, nach Bonn bringen. Dort gab es eine Gruppe von Beamten aus unterschiedlichen Ministerien, also vom Außenministerium übers Innenministerium, das gesamtdeutsche Ministerium, auch zum Teil Leute aus dem Verfassungsschutz, aus dem Bundesministerium für Justiz. Also tatsächlich ganz übergreifend sind dort Beamte eingeladen worden, an diesem Ausschuss mitzuwirken. Den Vorsitz hatte interessanterweise das Wirtschaftsministerium, weil man so getan hat, als ginge es hier um die Einfuhr eines wirtschaftlichen Gutes. Also so wie, als würde man einfach Waren, Anziehsachen, irgendwelche Waren des alltäglichen Bedarfs aus diesen Ländern einführen. So hat man den Film behandelt. Aber es kann man dann aus den Protokollen relativ leicht und schnell entnehmen, dass es eben nicht nur um eine wirtschaftliche Genehmigung ging, sondern eben um auch eine inhaltliche Überprüfung dieser Filme. Und dann haben wir wirklich eine rasant steigende Anzahl von Sichtungen. Das hat mich auch tatsächlich überrascht, dass das bis Ende der 50er Jahre wirklich sehr, sehr stetig mehr wird, was dieser Ausschuss sichtet. Die waren durchaus fleißig beim Filme gucken. Also die haben sich alle 14 Tage oder manchmal sogar noch häufiger getroffen, saßen dann in einem Saal des Bundespresseamtes oder auch in einem Kino in Bonn zusammen und haben dann wirklich Film geschaut von morgens bis abends und haben dann Genehmigungen erteilt, ob der Film eingeführt werden darf für die Vermarktung, also freigegeben für die Kinos. Und dann gab es eben auch Einschränkungen. Also manchmal sind Filme nur mit Schnittauflagen freigegeben worden. Manchmal wurden sie nur für einen bestimmten Zuschauerkreis freigegeben. Und dann gibt es eben tatsächlich auch Fälle, wo Filme gar nicht freigegeben worden sind, also wo dann einfach wirklich auch nach mehrfachen Sichtungen der Ausschuss dann zu dem Ergebnis gekommen ist, das sollte man dem westlichen Publikum lieber nicht zeigen in dieser Form. Und ich glaube, du sagtest vorhin, es waren so um die 66, das bezieht sich auf die DEFA-Filme, wenn man den gesamten Stab der Filme anschaut, also auch Polen, Tschechien, Ungarn, die Sowjetunion mit reinnimmt, dann ist momentan so die statistische Zahl, die ich kenne oder die auch auf Basis meiner eigenen Auswertungen basiert, dann sind es so um die 140 Filme insgesamt, über die wir reden. Bei einer gesamtgeprüften Zahl bis 1966, als der Ausschuss dann aufgelöst wurde, von ungefähr 3000. Also es ist schon, es ist jetzt keine riesengroße Zahl, aber doch schon ein bemerkenswerter Kanon an Filmen, der eben in dieser Zeit nicht einfach so zur Aufführung gekommen ist.
Das ist schon kurz angerissen zwar, aber das legt natürlich den Verdacht auch irgendwie nahe, dass es dann den Beamtinnen, Beamten, die da, wahrscheinlich waren es mehr Beamten, dass es denen auch wichtig war, da politisch drauf zu schauen, also dass das auch eine Relevanz hatte. Wo kam das her? Also hatte man das Gefühl, weiß ich nicht, dass die Bundesrepublik noch nicht stabil genug ist, um das aushalten zu können? Wo kam dieser Gedanke her? Wir müssen da jetzt mal einschreiten.
Ja, also da muss man mehrere Aspekte beachten, denke ich. Einerseits hatten diese Leute, die dort in den Ministerien gearbeitet haben, natürlich alle ihre Vorgeschichte. Also das waren alles keine Filmexperten. Also niemand eigentlich ist mir dort aufgefallen, der irgendwie eine Ausbildung im Bereich des Films gehabt hätte. Aber die haben natürlich alle zum Teil auch schon vor 1945 in verschiedenen Funktionen gearbeitet und dementsprechend natürlich auch eine eigene Prägung erfahren. Und dann kommt die Erfahrung aus der NS-Zeit mit hinzu, welchen starken Einfluss filmische Quellen auf das Publikum, auf die Öffentlichkeit haben können. Und es hat tatsächlich etwas mit fehlendem Vertrauen gegenüber der Mündigkeit der Bürger zu tun. Also sprich, man traut es dem gemeinnützigen Publikum noch nicht zu, diese Propaganda, die man selber in den Filmen zu erkennen glaubt, auch zu erkennen. Und dementsprechend möchte man wie so eine Art Schutzfunktion wirken. Und schwierig oder problematisch, was das zum Beispiel jetzt von einer anderen Form von Filmregulierung in der Bundesrepublik auch unterscheidet. Also wir haben ja zum Beispiel parallel auch den Jugendschutz, der aufkommt, wo man selbst heute ja noch, wo selbst heute über die FSK noch eine Staffelung der Filme stattfindet oder wo die nach Altersgruppen eingestuft werden und dementsprechend nicht für das gesamte Publikum gezeigt werden können. Aber der Unterschied damals ist eben, dass dort schon sehr stark politische Kriterien angelegt worden sind an die Filme. Es fällt ja auf, ne? Ich sagte, es sind nur die osteuropäischen Filme, bei denen man davon ausgeht, dass dort eine Bedrohung in irgendeiner Form vorliegen könnte, dass sie also auch strafrechtlich relevant sein könnten, weil sie zum Beispiel gegen die geltenden Gesetze verstoßen oder tatsächlich auch eine Gefahr für die politische Ordnung in der Bundesrepublik darstellen. Und wenn man genauer hinguckt, dann kann man so verschiedene Themen identifizieren, an denen sie sich immer wieder stoßen. Also wenn zum Beispiel Filme ein besonders positives Bild vom Leben im Sozialismus zeigen, wenn die Lebenswirklichkeit in der DDR oder in den anderen sozialistischen Staaten unkritisch oder sehr positiv dargestellt wird, da wird man hellhörig, das möchte man dem Publikum lieber nicht zeigen. Dann gibt es Filme, die immer wieder problematisch sind, und zwar wenn auf Altnazis in der Bundesrepublik verwiesen wird. Es gab ja einen ganzen Stock von DEFA-Dokumentarfilmen, die sich zum Beispiel ganz gezielt mit Karrieren von ehemaligen NS-Tätern in der Bundesrepublik beschäftigt haben. Das war natürlich zum Teil propagandistisch überhöht, aber das entbehrte auch nicht einer gewissen realen Grundlage. Wir wissen durch die Forschung in den letzten Jahren, dass es eigentlich noch viel umfangreicher war, als das, was die DEFA-Filme behauptet haben. Und da sind die Beamten natürlich ganz schnell hellhörig geworden. Solche Filme hatten eigentlich de facto nie eine Chance, eingereicht zu werden und dann tatsächlich eine Freigabe zu bekommen. Und dann gibt es noch verschiedene andere Fälle. Das sind dann immer, die bewegen sich manchmal so im Grenzbereich. Das sind dann Themen, die gerade irgendwie aktuell waren, wo man das Gefühl hatte, nein, da werfen wir jetzt mal lieber, oder das wollen wir tatsächlich nicht. Geschichtsdeutungen, ganz spannend, immer wenn so um geschichtliche Themen gestritten wird. Das hatte manchmal gar nicht nur unbedingt was mit der Gegenwart zu tun. Ein ganz prominenter Fall ist ja zum Beispiel der Untertan von Wolfgang Staudte, eine Heinrich-Mann-Verfilmung, der seine Zensurgeschichte in der Bundesrepublik fängt schon an, bevor der Interminister der Ausschuss gegründet wurde. Aber der Ausschuss ist es dann tatsächlich, der dafür sorgt, dass der Film auch weiterhin nur in einer zensierten Fassung in der Bundesrepublik gezeigt werden durfte. Da hat man zum Beispiel so eine Texttafel einblenden müssen, wo darauf hingewiesen wurde, dass sich der Fall, der dort geschildert wird, in den Film nicht auf die Gegenwart bezieht, dass das ein Einzelfall sei und außerdem auch am Ende dann des Films noch ein bisschen geschnitten, um ihn dann so dem westdeutschen Publikum tatsächlich zeigen zu können.
Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich hatte mich auch mal mit der FSK-Zensurgeschichte, wenn man das so nennen möchte, auch mal beschäftigt, auch aus den 50er Jahren. Weil da gab es ja zum Beispiel diesen prominenten Fall von Rififi, diesen Gangsterfilm, der einen Einbruch in einer sehr langen Einstellung zeigt. Und da hatte man auch eine sehr, sehr große Angst, dass Leute das dann nachahmen. Das hat man dann auch über Texttafeln und auch andere Kriminalfilme dann versucht, über Texttafeln das so einzugrenzen und das Publikum darauf vorzubereiten. Das finde ich auch ganz interessant.
Wir sehen so eine große Wertschätzung letzten Endes auch gegenüber so dem Einfluss des Mediums Films. Man weiß noch relativ wenig auch zum damaligen Zeitpunkt darüber, wie Filme eigentlich vom Publikum rezipiert werden. Und die Angst davor, dass man möglicherweise dort so eine Unterwanderung von kommunistischen Themen in der Bundesrepublik mit befördern könnte, die führt im Prinzip darum, dass man so eine ganz scharfe Zensur dort anlegt bei den Filmen, obwohl den Beamten sehr wohl bewusst war, dass es dafür eigentlich keine juristische Grundlage gab. Also das Grundgesetz kennt zwar Schranken für das Zensurverbot, also eine Zensur findet nicht statt, heißt es in Artikel 5, es sei denn, bestimmte Grenzen werden durch andere Gesetze vorgegeben. Aber ein Gesetz, das diese Arbeit des Interministeriellen Ausschusses rechtfertigen würde, das hat es lange Zeit gar nicht gegeben. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Erst 1961, da hat der Ausschuss schon 6-7 Jahre lang intensiv gearbeitet, wird ein Gesetz in der Bundesrepublik geschaffen. Das nennt sich das Verbringungsverbotsgesetz und das beinhaltete den Tatsachenbestand, dass man Filme nicht oder generell irgendwelche öffentlichen Werke nicht in den Geltungsbereich des Grundgesetzes verbringen darf, die geeignet sind, die Verfassung in Frage zu stellen. Aber bis 1961 haben wir de facto eine sehr, sehr schwammige rechtliche Grundlage, auf die der Ausschuss gearbeitet hat. Und das wussten die Beamten. Das wird mehrfach in den Sitzungen selber reflektiert. Und es gibt auch immer wieder Beamte, die an den Sitzungen teilnehmen und die sagen, ja, aus politischen Gründen ist das schon schwierig, den Film zu zeigen. Aber wir haben eigentlich de facto keine juristische Grundlage. Und das könnte uns auch sehr negativ vor die Füße fallen. Und das ist ja dann das, was auch in etwas längerer zeitlicher Perspektive dann passiert. Denn dieses System, das ich gerade geschildert habe, ne, der Ausschuss sichtet die Filme, erteilt in jenen und jenen Fällen keine Freigabe oder Schnittauflagen. Das hat eigentlich über diesen langen Zeitraum nur funktioniert, weil die Filmimporteure, also die Produktionsfirmen und die Verleiher in der Bundesrepublik, die Filme gerne zeigen wollten, das Spiel mitgemacht haben. Also es war nicht mal gegen deren Willen oder unter Protest, dass man Filme dort nach Bonn geschickt hat, um sie dort zu zeigen, sondern die haben das tatsächlich auch als Teil ihrer Arbeit gesehen und haben auch Gefahren gewittert und wollten sich schlicht und ergreifend absichern. Und lange Zeit ist es tatsächlich so, dass sich dagegen überhaupt kein Widerstand regt. Das erscheint jetzt uns aus der heutigen Perspektive im Abstand von 60, 70 Jahren so ein bisschen surreal, ne, dass dort ein Regierungsausschuss in einer Demokratie überprüft diese Filme, gibt dann eine Freigabe oder nicht, muss die nicht mal inhaltlich begründen, also in den Schreiben stand nicht mal drinne, warum die bestimmte Filme nicht zugelassen haben. Es wurde einfach nur mitgeteilt, für das Publikum freigegeben oder nur unter bestimmten Auflagen freigegeben. Aber damals war das, in der Adenauerzeit war das weitgehend Common Sense. Also da haben die Filmemacher auch selber oder die Filmimporteure selber auch anständig dran mitgetragen, dass sich dieses System so etablieren konnte. Und das verändert sich erst in dem Maße, in dem dann auch ein gesellschaftlicher Wandel in der Bundesrepublik in den 60er Jahren einsetzt und dann zum ersten Mal Journalisten hellhörig werden. Die sagen, hä, was, wieso das denn? Wie kann das sein, dass hier so ein Film nicht frei gegeben wird? Und die fragen danach. Es gibt erste Artikel im Spiegel, die darauf aufmerksam machen, was passiert da eigentlich genau? Und dann sind es andere, sag ich mal, wirklich politisch engagierte Journalisten gewesen, die dort kritisch nachgefragt haben und die das dann auch ins Parlament hineingetragen haben. Also dass dann tatsächlich auch kritische Nachfragen aufgekommen sind, was genau passiert da eigentlich. Und erst dann behilft man sich mit diesem Verbringungsverbotsgesetz von 1961, das dann de facto erstmal überhaupt eine juristische Grundlage geschaffen hat, die auch immer noch sehr schwammig war, weil auch da weiterhin dieser Tatsachenbestand immer noch auf die osteuropäischen Länder beschränkt geblieben ist. Es gab so eine Liste mit Ländern, die dem Gesetz angehängt waren, deren Filme vorlagepflichtig waren und es war nur der Ostblock. Interessanterweise ging man also davon aus, dass verfassungsfeindliche Filme nicht in Großbritannien oder in Frankreich oder in den USA hätten entstehen können. Und das macht das ganze Gesetz natürlich auch aus heutiger Perspektive immer noch ein Stück weit fragwürdig.
Kann man denn überhaupt von Zensur eigentlich sprechen in dem Kontext? Gerade jetzt, wenn wir auch in den 50er Jahren bleiben, dann hat es ja sehr darauf basiert, auf eine Freiwilligkeit, dass man es akzeptiert hat, dass man gesehen hat, das ist wichtig, dass wir da auf die Filme nochmal drauf gucken. Weil Zensur ist ja eigentlich auch nochmal ein bisschen was anderes, oder?
Ja, ich glaube, es bewegt sich in einem Graubereich. Also ich schrecke nicht davor zurück, den Begriff Zensur zu verwenden für das, was passiert ist, wenn man sich eben tatsächlich diese Protokolle genauer anschaut und die politische Intention, die eben hinter diesem Ausschuss steckte, auch ernst nimmt. Und das waren schon zum Teil recht harte, kalte Krieger, die da gewirkt haben. Und die haben eben auch nicht nur Filme verboten, bei denen wir heute sagen würden, das ist kommunistische Propaganda, sondern die haben eben auch eigene Politik betrieben, indem sie einfach bestimmte Themen rausgefiltert haben und zum Teil auch wirklich absurde Entscheidungen gefällt haben. Es gab Kurzfilme der DEFA, in denen eine Texttafel eingeblendet war mit dem Namen Volkspolizei. Nun war die Volkspolizei ein Organ, das in der Bundesrepublik eigentlich verboten war, und dann sollte man den Film schneiden, dass dieses Schild Volkspolizei dort nicht mehr drinne zu sehen ist. Und das sind so diese bizarren Fälle, die weiterhin, die reichen bis zu Märchenfilmen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom tapferen Schneiderlein kennt, die erzähle ich immer gerne. Die DEFA hatte das tapfere Schneiderlein verfilmt, das Grimmsche Märchen, in dem das tapfere Schneiderlein am Ende das halbe Königreich bekommt und die Königstochter heiratet, und dann ist alles gut. Im DEFA-Märchenfilm ist das ein bisschen anders. Da bekommt das tapfere Schneiderlein, da wird am Ende die Monarchie komplett abgeschafft. Das tapfere Schneiderlein heiratet nicht die Prinzessin, sondern eine Frau aus dem einfachen Volk. Das ist so eine leicht kommunistisch verbrämte Form des tapferen Schneiderleins. Aber wirklich ein absolut harmloses Märchen. Und den hat der Ausschuss sogar mehrfach gesichtet. Und auch beim ersten Mal war man tatsächlich der Meinung, nein, dieses Märchen können wir in dieser Form dem westdeutschen Publikum nicht zeigen. Und dann stand das tapfere Schneiderlein tatsächlich für einen Zeitraum von ungefähr anderthalb Jahren auf dem Index. Dann hat man den Film nochmal überprüft und ist dann im zeitlichen Abstand zu dem Ergebnis gekommen, naja, ist jetzt vielleicht doch nur ein Märchen mit einem Unterton, aber vielleicht kriegt unser Publikum das auch irgendwie selber hin, zu merken, dass hier das Grimmsche Märchen so ein bisschen verfremdet worden ist. Und spätestens in den Fällen, wo wir uns dann mit politischen Fragen auseinandersetzen, die weit auch in die bestehende politische Kultur der Bundesrepublik hineinreichen, würde ich auf jeden Fall von Zensur sprechen wollen, weil diese Geschichten mit den Altnazis in den eigenen Reihen, das ist schon sehr bedenklich, dass man auf diese Art und Weise eben versucht hat, dort auch Diskurse in der Öffentlichkeit zu unterbinden und zu verhindern, losgelöst, fernab von der Frage, ob das nun alles Propaganda war oder nicht Propaganda war, was in den DEFA-Filmen dort zu sehen gewesen ist, ist es einfach sehr bedenklich und steht einer Demokratie im Nachhinein nicht gut zu Gesicht, wenn man auf diese Art und Weise an der Öffentlichkeit vorbei versucht, die Verbreitung von Filmen zu verhindern.
Das ist auf jeden Fall das Gegenteil von transparent. Ja. Als es dann ein bisschen transparenter wurde, gab es dann das Gesetz, das hast du schon erklärt. Es hatte dann trotzdem relativ schnell ja ein Ende. Wie zerfloss denn dieser interministerielle Ausschuss dann? Also wurde der dann irgendwann obsolet, weil man gesagt hat, so jetzt greift uns hier keiner mehr an, wir sind hier ein relativ solides System, oder?
Nein, das hatte was mit den veränderten politischen Rahmenbedingungen zu tun. Also neben den von mir schon erwähnten öffentlichen Presseberichten, die dafür sorgen, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt und stärker nachgefragt wird, was dort passiert, verändert sich auch die politische Kultur im Verlauf der 60er Jahre in der Bundesrepublik. Und das merkt man an verschiedenen Entscheidungen, die eben nicht mehr einfach so hingenommen werden, sondern wo der Ausschuss in Rechtfertigungsdruck kommt. Ein sehr interessanter Fall ist zum Beispiel Berlin-Ecke Schönhauser von Gerhard Klein und Wolfgang Kohlhase. Ein Film über Jugendliche in Ost-Berlin, die so ein bisschen aus dem halbstarken Milieu kommen, ein bisschen aufmüpfig sind, Probleme haben mit ihren Eltern, mit der Polizei. Und einer dieser Jugendlichen flieht auch in den Westen und kommt dort auf tragische Art und Weise in einem Flüchtlingslager ums Leben. Und der Film hat im Osten Probleme, weil die Jugendlichen so differenziert und kritisch gezeichnet worden sind. Der Ausschuss hatte ein ganz anderes Problem. mit dem Film, weil das Aufnahmelager und die Situation in der Bundesrepublik so negativ dargestellt worden sind. Und der Film ist 6-7 Mal vom Ausschuss überprüft worden mit unterschiedlichen Fassungen, wie man gesagt hat, wie man ihn schneiden könnte, um ihn, heute übrigens ein totaler Klassiker des DEFA-Kinos, also einer der interessantesten Filme, weil er ganz viele Anleihen an die Nouvelle Vague und den italienischen Neorealismus hatte, aber damals unter den politischen Gesichtspunkten ging das nicht. Aber dieser Vorgang zieht sich so lange hin und kommt irgendwann auch in die Öffentlichkeit. Und das sind diese Fälle, bei denen ich sage, da regt sich dann Widerspruch gegen die Arbeit des Ausschusses und es kommt dann tatsächlich auch zum ersten Mal zu einer Klage. Also es ist das erste Mal, dass ein Filmimporteur diese Entscheidung, einen Film nicht zeigen zu dürfen, nicht mehr hinnimmt. Und der sagt, nein, ich lege dagegen jetzt Widerspruch ein. Das dauert bis 1965. Das ist ein Herr Söder aus Freiburg gewesen, ein Filmimporteur, der selber Kontakte in die DDR hatte und auf der Leipziger Messe an die Kopie eines Films kommt, der heißt Der lachende Mann. Von Gerhard Scheumann und Walter Heinowski. Ich weiß nicht, ob dem heute noch jemand etwas sagt. Wahrscheinlich nicht mehr so wirklich. Ein Film über einen Söldner in der Bundesrepublik, der sich mit seinen Mordtaten brüstet, muss man einfach so sagen. Also die haben den interviewt unter falschem Vorwand, haben ihm nicht erzählt, dass sie ein Kamerateam aus Ost-Berlin sind, sondern haben den quasi in eine Falle gelockt, ihn auch vor der Kamera so ein bisschen mit Pinot betrunken gemacht. Aber er hat am Ende genau das Feindbild erfüllt, was man haben wollte. Nämlich er hat sozusagen geschildert, wie westliche Söldner im Kongo im Einsatz sind der Bundesrepublik und dort Morde begehen. Und diesen Film, ziemlich propagandistisch aufbereitet, hatte eine ganz große Öffentlichkeit in der DDR, lief auch in Leipzig auf dem Festival, aber ihr könnt euch relativ schnell denken, dass das in der DDR, in der Bundesrepublik natürlich hochgradig problematisch war. Und als er den dem Ausschuss vorlegt, gibt es eben den Negativbescheid. Und Helmut Söder macht nicht mit. Der legt Widerspruch ein und er klagt dagegen. In erster Instanz bekommt der interministerielle Ausschussrecht, dann geht er in den Widerspruch und das geht weiter bis nach Karlsruhe. Die ziehen das durch bis vor das Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung kommt erst 1972. Zu einem Zeitpunkt, als der Ausschuss schon aufgelöst wurde. Aber ich finde das trotzdem sehr, sehr interessant, dass es einfach jemanden gab, der dann die Rechtsstaatlichkeit wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, nee, so nicht. Das müssen wir jetzt ausfechten und auch dieses Gesetz muss überprüft werden. Und der Ausschuss selber hatte so ein bisschen seinen Zenit überschritten, schon Mitte der 60er Jahre. Und dann haben wir den Regierungswechsel in Bonn hin zur ersten großen Koalition. Also die SPD kommt mit in die Regierung hinein und da scheiden sehr, sehr viele dieser alten kalten Krieger aus der Regierung aus. Und es ist tatsächlich einfach auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß. Also es setzt sich einfach ein anderes Selbstverständnis des Staates durch, dieses autoritäre, bevormundende Staatsverständnis, das vielleicht für die Adenauerzeit noch relativ charakteristisch war. Das verschwindet allmählich aus den Behörden und man stellt auch tatsächlich fest, dass viele der Filme, die eingereicht werden, gar nicht mehr so wirklich anstößig sind. Es werden auch viele der einstmals verhängten Zensururteile wieder aufgehoben. Also Filme, die neu eingereicht werden im zeitlichen Abstand, werden dann freigegeben. Also man merkt, so ein bisschen spiegelt sich da beides eigentlich in der Geschichte dieses Ausschusses wieder. Einerseits das noch sehr, sehr, in der Adenauerzeit noch sehr, sehr stark von autoritären Verhältnissen geprägte Selbstverständnis des Staates und dann eben aber auch der Wandel, weil das manifestiert sich dann eben nicht. Es wird nicht zu einer dauerhaften Instanz, sondern das hat sich einfach tatsächlich irgendwann überlebt, das System. Und nach 1966 gibt es zwar formal noch immer die Auflage, dass man dass Filme vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, dass das dann irgendwann übernommen hat, eigentlich geprüft werden sollten. Das hätte auch im Zweifelsfall noch zurückgreifen dürfen auf dem Ausschuss, aber es gibt überhaupt keine Fälle mehr. Also es ist nach 1966 nichts mehr dokumentiert. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass der Ausschuss stillschweigend einfach seine Arbeit eingestellt hat.
Gab es eigentlich, das war Bundesverfassungsgericht, was hat das damals dann entschieden, 1972? Haben die wirklich gesagt, dieses Verbringungsgesetz ist verfassungsfeindlich? oder nicht verfassungskonform?
Jein. Das war eine gespaltene Meinung am Bundesverfassungsgericht und es ist eigentlich, dieses Gesetz ist ganz knapp an der Verfassungsfeindlichkeit vorbeigeschlittert, weil das Bundesverfassungsgericht das Gesetz etwas anders ausgelegt hat, als es in der Praxis tatsächlich umgesetzt wurde. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was ich ganz am Anfang sagte. Ihr erinnert euch, es gab ein Zeitfenster von einer Woche, in der man diesen Film vorlegen musste. Sprich, wenn man es geschafft hat, einen Film zu importieren, ihn innerhalb dieser Woche zu zeigen und wieder zurückzubringen in die DDR oder wo man ihn hergeholt hat, hatte man sich ja nicht strafrechtlich relevant gemacht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich als Aufhänger genommen, um zu sagen, wir können eigentlich nicht von einem Konflikt mit dem Zensurverbot des Grundgesetzes ausgehen, weil es eben dieses Zeitfenster gab. In der Praxis war es natürlich ganz anders. Das hat viel länger gedauert, bis die Filme gesichtet waren. Es gibt eigentlich solche Fälle nicht, wo jemand auf eigene Verantwortung hin einen Film importiert und ihn dann selber wieder zurückbringt. Also das war einfach ein bisschen realitätsfremd, diese Auslegung, die man dort gelegt hat, um dieses Gesetz zu beurteilen. Es ist dann später aus anderen Gründen zurückgenommen worden. Aber das war natürlich so eine Entscheidung, die im Nachhinein wahrscheinlich auch deswegen so ausfallen konnte. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es vielleicht schon in den 60er Jahren verhandelt worden wäre, als, sage ich mal, die ganze Empörung in der Öffentlichkeit noch viel stärker war, weil 1972, da wusste eigentlich schon kaum noch jemand etwas, was der Ausschuss in der Praxis gemacht hatte. Und deswegen ist dieses Urteil dann einfach auch so gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber wie gesagt, das war eine gespaltene Meinung, das war kein einhelliger Beschluss damals beim Bundesverfassungsgericht.
Gab es denn oder gibt es überhaupt eigentlich Quellen, die so ein bisschen darauf schließen lassen, wie man von Seiten der DDR da drauf geguckt hat? Hat man das wahrgenommen?
Ja, das hat man. Und das, auch das ist interessant, weil lange Zeit gibt es sogar Kontakte aus der DDR nach Bonn, weil auch die DDR eigentlich ein Interesse daran hat, die Filme, die man gerne in die Bundesrepublik exportieren möchte, in irgendeiner Art und Weise an diesen Ausschuss auch vorbei zu bringen. Es gibt natürlich die Fälle, wo ich vorhin erwähnt habe, wo eine klare politische Intention dahinter stand. Da wird es natürlich schwierig und da sind auch sehr viele Fälle in den DDR-Zeitungen propagandistisch ausgeschlachtet worden. Ne? Also der Film darf nicht gezeigt werden, während in der Bundesrepublik darüber nicht berichtet wurde. Haben wir da in den DDR-Medien dann schon eine relativ breite Berichterstattung darüber, die auch häufiger mal auf diesen Ausschuss hinweisen. Aber irgendwann spielen auch ökonomische Interessen da mit rein. Und Filme zu verkaufen ist auch für die DEFA nicht unwesentlich für das eigene filmische Geschäft. Und dementsprechend gibt es da zum Teil sogar Kooperationen, dass bei Filmen, bei denen man einfach davon ausgeht, dass sie gar nicht problematisch sind, dass sie nicht anstößig sind, man sich an diesem Prozess sogar beteiligt, des Vorlegens dort in Bonn. Also es ist so ein bisschen so eine ambivalente Situation. Wo man das propagandistisch für sich verwerten konnte, da hat man es auch getan und natürlich auch mit einer gewissen Berechtigung, weil, so wie ich das vorhin schon gesagt hatte, da sind ja auch Filme verboten worden, bei denen wir uns heute fragen, hatten die nicht eine Berechtigung und hätten die nicht auch in der westdeutschen Öffentlichkeit eine Berechtigung gehabt, dort gezeigt zu werden. Aber man musste eben so ein bisschen immer schauen, ne? Worum geht's jetzt gerade? Geht's darum, Geld zu verdienen oder geht's darum, politische Propaganda gegen die Bundesrepublik zu betreiben?
Du hast ja da auch am Ende deines Artikels auch geschrieben, dass es da auch häufiger zu einem Streisand-Effekt gekommen ist, dass die Filme erst interessant wurden, dadurch, dass sie verboten wurden. Mhm. Gab es da auch ganz konkrete Filme, wo dann irgendwie wirklich die erst so in der Zuschauer Interesse gestiegen ist, nachdem der Ausschuss entschieden hat, nee, den Film wollen wir eigentlich nicht zeigen oder zumindest nur in einer eingeschränkten Version?
Ja, also die Fälle, das sind vor allem die, bei denen clevere Leute in der Bundesrepublik es geschafft haben, diese Fälle öffentlich zu machen, ohne dass sie die Filme zeigen konnten. Und das betrifft vor allem die Festivalbetreiber. Also es gibt sowohl in Mannheim als auch in Oberhausen gibt es Leute, die sich einfach sehr, sehr stark engagieren für den Film, die einfach eine filmische Öffentlichkeit herstellen wollen mit Filmen und die klug agiert haben. Ne? Also es gab zum Beispiel mal in Mannheim den Versuch, eine Filmreihe zu machen. Das nannte sich Unbewältigte Vergangenheit, so im weitesten Sinne. Und da sollten auch DEFA-Dokumentarfilme gezeigt werden, die eben gerade auf diese Themen eingehen, wie das, was ich vorhin gesagt hatte. Also da waren tatsächlich Filme ausgewählt worden, die im Subtext diese Kontinuität von NS-Straftätern in der Bundesrepublik thematisierten. Und die werden nicht freigegeben in Mannheim. Es gibt ein große öffentliche Empörung, weil die DEFA das nutzt oder die DDR-Delegation das nutzt, als diese Filme nicht freigegeben werden, um sehr öffentlichkeitswirksam sich vom Festival zu distanzieren. Man reist nicht sofort ab, weil man möchte gerne noch ein bisschen vor Ort präsent sein, aber man macht den Fall eben öffentlich und zieht auch seine anderen Filme zurück. Und das führt dann zum Beispiel natürlich dazu, dass alle Leute ganz gezielt nachfragen, na, was sind denn das eigentlich da für Filme, die da jetzt nicht gezeigt werden dürfen? Und dann kommen sie tatsächlich, kriegen sie eine größere Publicity als das, was vorher wahrscheinlich mit ihnen möglich gewesen wäre. Und letzten Endes hat sich der Ausschuss, glaube ich, auch bei vielen Dingen dann damit keinen Gefallen getan, weil ich glaube, eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit hätte wahrscheinlich häufiger auch dazu geführt, dass man dann auch auf einer filmischen Ebene das nochmal reflektiert hätte, was dort eigentlich für Geschichten erzählt werden. Und Hilmar Hoffmann, der Gründer der Kurzfilmtage in Oberhausen, der ist sowieso recht resolut bei der ganzen Geschichte, weil die kriegen nämlich kein Fördergeld aus Bonn, obwohl sie sich seit Jahren darum bemühen. Und weil die aber so viele Filme aus Osteuropa zeigen, gelten die ja so ein bisschen als das rote Festival. Die sind ein rotes Tuch für die Bundesregierung, weil sie so intensive Kontakte nach Osteuropa hatten. Stichwort Weg zum Nachbarn, das war das Motto des Festivals. Also Hoffmann und Will Wehling, sein Mitprogrammgestalter, die haben immer wieder ganz gezielt Filmemacher aus Polen, Tschechien, Ungarn und auch aus der DDR eingeladen, obwohl sie wussten, wie problematisch das ist. Und immer wenn ein Film, den Oberhausen gerne gezeigt hätte, am interministeriellen Ausschuss gescheitert ist, war das eigentlich ein Vergnügen für Hilmar Hoffmann, eine Pressekonferenz dazu zu veranstalten, wo er dann erzählt hat, also diesen tollen Film aus Ungarn, den ich Ihnen gerne gezeigt hätte, den können wir jetzt in diesem Jahr leider nicht sehen, weil da hatten die Kollegen aus Bonn leider wieder was dagegen. Ja, er wusste er kriegt keine Fördergelder wegen dieser politischen Ausrichtung und dann hat man eben zum Teil auch das genutzt, um dann solche Fälle öffentlich zu machen und dann darauf hinzuweisen.
Nehmen wir uns vielleicht zum Abschluss nochmal ganz kurz mit in die Arbeit. Das alles, was du jetzt erzählt hast, das ist ja, sage ich jetzt mal, zusammengetragen aus jahrelanger Arbeit. Wie macht man das als Historiker und geht an solche Stoffe ran? Weil es ist ja jetzt nicht so, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, auf der einen Seite hast du eine Datenbank mit Filmen, die alle frei zugänglich sind, dann hast du ein paar Dokumente, die lässt du dir schicken, dann liest du das alles einmal durch und schreibst einen Artikel. Wie viel Aufwand ist das und wie oft bist du nach Koblenz gefahren, ins Bundesarchiv und so weiter?
Naja, das ist vor allem ein Aufwand, der eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, immer noch andauert. Also das Thema lässt mich nicht so richtig los und ich werde da auch weiterhin zu forschen. Und mein Interesse zielt vor allem darauf, dass wir es auch schaffen, die Arbeit dieses Ausschusses über Filmreihen auch in der Öffentlichkeit weiter sichtbar zu machen. Also tatsächlich darauf hinzuweisen, welche Filme es waren, die nicht freigegeben worden sind, diese Filme wieder öffentlich zu zeigen und dann eben das zu nutzen, um auch auf die Arbeit des Ausschusses aufmerksam zu machen. Also ich beschäftige mich jetzt tatsächlich seit vielen Jahren mit dem Ausschuss. Klar, das Sichten der Akten ist Kernarbeit, muss man als Historiker, ins Archiv gehört irgendwie mit dazu. Aber wenn man so wie ich sich irgendwie gerne mit filmhistorischen Themen beschäftigt, dann ist das ja auch eine Arbeit, die irgendwie viel Spaß macht und wo man tatsächlich auch auf Fälle stößt, die einen dann irgendwie sehr neugierig machen. Und die Datenbank, die du erwähnt hattest, die haben wir vor... wann war es? 2016 oder 2017? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Zusammen in Kooperation mit der DEFA-Stiftung gestaltet. Da habe ich tatsächlich auch mal ein Seminar an der Universität in Leipzig zum interministeriellen Ausschuss gegeben und da habe ich dann ein paar Studierende tatsächlich, die sehr engagiert waren, mit ins Boot geholt, die dann diese ganzen Protokolle nochmal durchgegangen sind, um die Filme in einer Datenbank zu erfassen, die tatsächlich alle Filme betreffen, die aus der DDR importiert werden sollten in die Bundesrepublik über den gesamten Zeitraum des Ausschusses und wo man jetzt tatsächlich dann nach den Fällen recherchieren kann, bei denen der Ausschuss den Film nicht freigegeben hat. Und wo wir dann auch tatsächlich die Begründungen, so wie sie denn in den Protokollen gefunden haben, weil nicht immer ist es begründet worden, in den wirklich, sage ich mal, etwas umfangreicheren Fällen schon, aber nicht immer. Und die haben wir eben dort auch online zugänglich gemacht, damit wir tatsächlich einfach auch die Möglichkeit schaffen, für andere Forscher darauf zuzugreifen. Ne? Es ist ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, dann nach Koblenz ins Archiv zu fahren und sich die Unterlagen dort anzuschauen. Und zumindest für die DEFA-Filme kann man das in dieser Datenbank jetzt ziemlich genau recherchieren. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann nochmal Geld dafür bekommen würden, um das auch zu erweitern, auch um die tschechischen, um die polnischen und die ungarisch-sowjetischen Filme, weil da gibt es auch ganz interessante Zensurfälle. Und vielleicht klappt es ja irgendwann, dass wir die Datenbank nochmal erweitern können. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich auch darauf, dass wir immer mal wieder über Filmreihen so eine Öffentlichkeit herstellen. Ich plane jetzt gerade mit dem Zeughauskino in Berlin zusammen eine neue, kleinere Reihe zu den Verbotsfilmen des Interministeriellen Ausschusses. Die wird vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden. Also da gibt es immer noch eine Nachfrage und ein Interesse daran. Und insofern bleiben wir da aktiv.
Es ist eigentlich schwierig daran, die jetzt, die, also die, diese polnischen, sowjetischen, ungarischen Filme, kommt man irgendwie schwieriger ran jetzt als die deutschen Beispiel? Sind die irgendwie nochmal in einem Extraarchiv oder muss man da irgendwie noch weiter als Koblenz fahren, um die zu bekommen?
Na, die Filme selber ist nochmal was anderes als die sozusagen die Überlieferung der Akten. Also der Interministerausschuss hat nicht die Kopien archiviert der Filme, die sie gesichtet haben. Die sind in der Regel in die Länder wieder zurückgegangen. Und das macht natürlich die Recherche zum Teil sehr aufwendig, vor allem wenn man versuchen will, an die zensierten Fassungen heranzukommen. Das ist nicht leicht, da braucht man Hilfe zum Teil aus den staatlichen Filmarchiven in den jeweiligen Ländern, um dann zu schauen, kommt man an die Kopien noch ran, können die auch gezeigt werden, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die zu digitalisieren. Bei den DEFA-Filmen ist es natürlich durch die zentrale Überlieferung ein bisschen leichter und weil die DEFA-Stiftung sich eben auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv in die Digitalisierung des eigenen Filmbestandes investiert und da auch eine große Nachhaltigkeit für die Nutzung in der Öffentlichkeit geschaffen wird. Und in den anderen Ländern steht und fällt es manchmal mit den finanziellen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und das stoßen wir jetzt sehr tief in die filmischen Überlieferungen vor. Es steht und fällt zum Teil auch mit den Vorführmöglichkeiten, die man noch hat, weil die Kinos, die noch 16mm oder 35mm Kopien vorführen können, werden weniger. Das heißt, man ist sehr viel häufiger auf die Digitalisierung angewiesen und da hat natürlich jedes Land eigene Prioritäten und das sind ja große, ganz große Themenbereiche, welche Filmbestände dort unter welchen Gesichtspunkten digitalisiert und für die Nachwelt erhalten werden.
Dann denke ich, vielen Dank für die detaillierten Einblicke. Schön, dass du wieder dabei warst im Podcast. Sehr spannendes Thema. Andreas Kötzing war das, Mitarbeiter am Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, Filmhistoriker. Ja, danke.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Damit bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache übrig, nämlich den kurzen aktuellen Teil, also den, ich sag mal, den News-Teil hinten nachzuschieben. Wir haben 3 Kleinigkeiten mitgebracht diesmal. Also richtig viel ist nicht passiert, aber man kann auch über Kleinigkeiten.
Obwohl, das, ich wollte vergleichsweise ist schon recht viel zu vergangenen Wochen, muss ich sagen. Hm. Also zumindest in meiner Auffassung war es irgendwie ging es ein bisschen heißer her.
Ja, ja, das stimmt, aber sind die Anlässe immer
gut, das
groß
auf jeden
gewesen,
Fall nicht. Das
ist die
auf jeden
Frage.
Fall
also nicht, vor allem das, worüber wir dann sprechen, wo diverse Stars involviert sind, ob das wirklich alles so heiß gegessen werden muss, wie es gekocht wird, weiß ich nicht genau. Aber wir fangen erstmal mit einem wichtigen Thema an. Kurz erwähnt schon beim vergangenen Filmmagazin Ringe der Macht, die Amazon Prime-Serie, die teuerste Serie jetzt aktuell, die es so gibt, zu Herr der Ringe, ist auf den Markt gekommen, ist jetzt die ersten 2 Folgen, beziehungsweise wenn ihr diese Folge aktuell hört, die ersten 3 Folgen sind schaubar. Aber es gab auch wieder Mist.
Ja, kann man so sagen. Amazon musste auch schon die Kommentarfunktion in einigen Ländern einschränken, weil sich doch einige Leute damit ja sich daran stören, dass der Cast etwas diverser ist und die Elben und Zwerge nicht alle nur schneeweiß sind, sondern man sich auch People of Color und schwarze Leute und schwarze Schauspielerinnen geholt hat, um die Rollen darzustellen. Und das verrät ja absolut die Ideale von Tolkien. Das geht natürlich absolut nicht. Und da gibt es jetzt schon ja eine teilweise große, natürlich auch immer schwierig, wer sagt das, wie viele sagen das wirklich, was ist das wirklich, eine Aufregung dahinter? Ist es
Sinnspots,
wert, darüber zu sprechen?
Und so weiter, genau. Die das verteilen. Ne? Das ist ja dann auch immer ganz schnell irgendwie irgendwelche rechten Accounts, Bots, die das dann, sag mal, dieser vermeintlichen Empörungswelle dann Drive verpassen. Ist vielleicht auch ganz gut, dass man die Kommentare dann an der Stelle dann tatsächlich mal einschränkt. Und nein, nur um nochmal aufs Thema der Folge zurückzukommen, das ist keine Zensur. In so vielen, also auf so vielen Ebenen ist das keine Zensur, wenn ein privater Anbieter wie Amazon Kommentare einschränkt, weil die beleidigend und rassistisch sind. Lest es gerne nochmal nach. ja, also schade, dass das dann irgendwie immer auch so ein bisschen trübt, den so ein Release am Ende, ne?
Weil am Ende kann man dann irgendwie gar nicht so um die eigentliche Qualität in der Serie sprechen, sondern muss das erstmal immer voranstellen.
Genau, es geht dann wieder um was ganz anderes als um die Serie an sich und um deren Inhalte und so weiter.
Letztlich kann man auch nicht darüber sprechen, schafft es die Serie gut, den Stoff zu adaptieren? Was sind die Veränderungen, was ist gut, was ist schlecht? Wenn das halt als erstes kommt, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, da irgendwie konkret drüber zu sprechen, weil das ist dann irgendwie immer, nimmt dann irgendwie auch ein bisschen immer die Freude, das ist dann immer
nimmt viel Raum ein, retraumatisiert Menschen und muss eigentlich nicht sein. Ja. Hast du eigentlich schon reingeguckt in die Serie?
Ja. Die ersten zwei Folgen, also die es jetzt bisher gibt. Ja. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, gibt es dann schon die dritte. Habe ich auf jeden Fall auch schon reingeschaut. Ist auf jeden Fall ganz, ganz nett. Bisher lässt sich noch schwer einschätzen, ob es wirklich jetzt das nächste große Ding wird, was ich vielleicht auch nicht wirklich glaube. Mhm. Weiß halt nicht. Dadurch ist es, glaube ich, auch zu viel Fanservice, muss es dann am Ende trotzdem sein. Und es wird halt trotzdem eher eine leichte Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob es halt das schafft, was die Filme halt hinbekommen haben, in ihrem ganzen Bombast halt auch philosophische Fragen zu stellen oder irgendwie so mit ihrer Epik halt wirklich auch einen wirklich auch das Herz zu treffen. Ob das Serie halt auch hinbekommt, wage ich mal noch vielleicht zu bezweifeln, aber ich lasse mich auch gerne
eines ein besseren Staffeln Zeit, wenn der
hat
Plan
auf jeden
von
Fall
Amazon
noch ein paar
aufgeht.
Staffeln. Richtig, richtig.
kommen wir von dem einen großen Fantasy-Ding zum anderen großen Fantasy-Ding. Das ist wirklich dann eher eine Kleinigkeit, aber die fand ich dann doch immer erwähnenswert. House of Dragon, der Spin-off zu Game of Thrones, ist ja gestartet und es ging ein VFX-Fehler viral. Man sollte ja meinen, dass bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion alles glatt läuft. Was die
aber nicht das erste Mal tatsächlich, bei Game of Thrones ist ja schon mal ein Starbucks.
Das stimmt, da gab es schon mal einen Starbucks-Becher. Und das hat, glaube ich, auch dieser Welle, die kam, auch noch ein Drive verliehen. Es gab wieder einen Fehler einer Figur, einem König, glaube ich. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber einer Person fehlen wohl zwei Finger. Die werden digital rausretuschiert und in einer Szene sieht man wohl die beiden Finger, wie sie grün angemalt sind. Das ist wenn man Special Effects macht, ist dieses Grün, das kann man leichter rausrecherchieren mit so einem Kia. Und das ist da offenbar vergessen worden in diesem einen Shot. Wird jetzt aber korrigiert und das finde ich ist das Spannende an der Geschichte, was dann wieder finde ich auch für uns interessant macht. Es ist eben nicht mehr so, oder es ist ja schon lange nicht mehr so, dass das, was veröffentlicht wird, dann auch tatsächlich das ist, was erstmal über Jahre Bestand hat, bis es dann nochmal irgendwann einen Director's Cut oder so gibt, sondern es wird nachgebessert und zwar ständig. Sozusagen, wenn man sich das heute anguckt, obwohl das wird ein bisschen dauern, aber wenn man sich's vielleicht in ein paar Wochen anguckt, dann ist dieser virale Effekt gar nicht mehr da. Ja. Und es wird für künftige Historikerinnen und Historiker ein spannendes sein, das zu rekonstruieren.
Das stimmt. Das hat's wahrscheinlich früher deutlich einfacher gemacht, wenn es vielleicht halbwegs offen kommuniziert wurde, das ist eine neue Schnittfassung und die ist jetzt rausgekommen, aber heute in der digitalen Welt geht das natürlich alles sehr, sehr viel fixer. Es gab ja schon 2019 mit dem Musicalfilm Cats, der hat ja auch direkt quasi von der Pressevorführung bis zur offiziellen Veröffentlichung gab es quasi einen Patch, in visuellen Patch, der nochmal ein paar visuelle Fehler behoben hat und der Film dann besser aussehen sollte. Mhm. Ob er es geschafft hat, möchte ich jetzt nicht drüber urteilen. Es gab jetzt auch beim neuesten Thor-Film, gab es auch ein Beispiel, dass Disney nochmal einen Effekt überarbeitet hat, wohl für zwischen halt Kinoveröffentlichung und Veröffentlichung auf Disney+. Also auch sehr, sehr spannend zu sehen. Das sind ja noch so Kleinigkeiten. Es wird mal interessant, wenn es irgendwann mal so eine größere inhaltliche Änderung gibt, die nicht offen kommuniziert wird, wenn vielleicht so eine Szene vielleicht ganz bisschen umgeschnitten wird und dadurch vielleicht ein bisschen der Kritik vielleicht aus Ländern, die gekommen ist, man da ein bisschen nachgekommen ist. Und das passiert, ne? Klar, kann ich mir gar nicht vorstellen. mal gucken, da kann ich mir vorstellen, da kamen wahrscheinlich auch noch Skandale, die auf uns zukommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas mal passiert. Deswegen, das wird sicherlich spannend zu sehen sein, was da noch alles passiert.
Ja, auch spannend zu sehen war die Aufregung um Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh, wie sagt man eigentlich? Florence Pugh. Und den Film, in dem sie alle irgendwie teilhaben.
Don't Worry Darling.
der jetzt in Venedig auch ein großes Ding war bei den Filmfestspielen, ja, die dann auch alle dort waren. Und da ist ja, da gibt's jetzt das ein oder andere Gemunkel, das ein oder andere Gerücht, vor allem unter Harry Styles Fans und die Chris Pine Liga. Hasst man sich, liebt man sich, hat man sich bespuckt?
Ja, es ist alles, er wird schon Skandal umwoben beschrieben, der Film, obwohl man noch gar nicht weiß, ob eigentlich überhaupt einen Skandal gibt, ob es wirklich hinter den Kulissen gekracht hat. Aber ich glaube, man sieht, den Leuten geht's so gut. Sie wollen irgendwie Drama.
Ich finde es irgendwie nett zu sehen, dass man sich über so Kleinigkeiten und dann reininterpretiert. Das ist ja auch irgendwie was Schönes, irgendwie sich da in diesem, wenn es nicht toxisch wird, ist es ja auch was Schönes.
Und das ist leider auch toxisch, ja. Schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, es ist schon teilweise wahrscheinlich schon toxisch geworden. Ja. Es passt doch wieder sehr gut in das Meme-Thema rein, was ich auch mal besprochen habe, ne? Weil es gibt ja schon Videos von Chris Pine und Harry Styles, wo dann irgendwie was reingedeutet wird.
Ja, ja.
Und das wird schon jetzt tausendfach verändert. Und das Gesicht von Chris Pine ist jetzt, glaube ich, oder zumindest diese eine Aufnahme von ihm auf der Pressekonferenz ist schon zu einem Meme geworden. Mhm. Und deswegen auch schon ganz spannend zu sehen, was dann, wenn der Film wirklich komplett raus ist, was dann passiert. Das ist natürlich für Olivia Wilde, kann ich mir vorstellen, schwierig, die gerade ihren zweiten Film rausbringt, dass da dieses ganze Skandal, dieser angebliche Skandal, wie gesagt, man weiß es eigentlich gar nicht, aber gewisse Leute sehen da einen Skandal drin. Ne? Man eigentlich den Film ja irgendwie in den Vordergrund stellen möchte, aber man muss jedes Mal erklären bei jeder Pressekonferenz, gibt es denn Stress hinter den Kulissen?
Ja, auf der anderen Seite, klar, das kann nerven, auf der anderen Seite, die sind ja Medienprofis. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch ein Stück weit sagt, es kann nichts Besseres passieren, als dass alle über diesen Film reden im Vorfeld. Und wenn er dann rauskommt, gucken sich viele den vielleicht auch an. Also weiß man da auch um die Zuträglichkeit von solchen vermeintlichen Skandalen zu so einem Release. Also, ja.
Aber es geht natürlich auch bei, man kann es auch sagen, da geht es wieder um ihre Beziehung oder so zu anderen Schauspieler, Schauspielerinnen.
Ja.
Und das ist dann, würde das ein männlicher Regisseur, müsste der sich irgendwie anhören, wenn das Gleiche passiert wäre. Könnte man auch fragen. Deswegen, das gibt es auch durchaus toxische Komponenten. Aber ja, anscheinend geht es den Leuten ganz gut.
Ja, ich glaube, wenn man sich dieses ganze Trara anschaut, dann könnte man das untertiteln mit Im Westen nichts Neues.
Gute Überleitung.
Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das wollten wir nicht unerwähnt lassen. Man hat sich jetzt geeinigt, welcher Film für Deutschland als bester ausländischer Film für die Oscars im nächsten Jahr eingereicht wird. Und es ist Im Westen nichts Neues. Remarque-Adaption. Und also ich habe dann wieder so gedacht, aha, wieder Krieg aus Deutschland, ein Film über Krieg aus Deutschland, aber wahrscheinlich ist auch das, was man sehen will international.
Aber zumindest ganz interessant, ist ja eine Netflix-Produktion.
Ja.
Dann auch die erste sozusagen eigentlich eines ausländischen Filmproduzenten oder Filmproduktionsstudios, was dann für Deutschland dann halt den Oscar-Film quasi dann einbringt. Auch ganz vielleicht interessant, dass jetzt kein deutsches Filmstudio diesen Film gemacht hat, sondern wirklich Netflix. Wäre ja für die auch das erste Mal, glaube ich, wenn die dann. Die haben zwar schon Oscars gewonnen mit ihren Filmen, bisher noch nicht. Bisher quasi noch nicht die beste Film oder beste Schauspielerin, glaube ich, oder bester Schauspieler. Noch nicht und auch noch nicht bester ausländischer Film. Deswegen für die wäre das auch das erste Mal, wenn sie da gewinnen.
Man sieht daran auch wieder die wachsende Bedeutung von diesen anderen Wegen jetzt der Film oder andere Distributoren, die Filme produzieren einfach. Start des Filmes ist am 23. März 2023. Vielleicht reden wir auch hier drüber, wenn er das hergibt. Gut. Damit wäre es das für diese Folge. Hoffentlich habt ihr was gelernt, wir auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall über Filmzensur in der BRD. Sehr
interessant. Und es gibt Zensur in der BRD.
Es gibt, genau, zumindest gab es mal. So, damit schöne Woche, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.